Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir könnten den heutigen Predigttext überschreiben, dass es um das Himmelreich geht oder auch anders ausgedrückt um Gottes Reich geht. Aber wir wollen heute Morgen bei dem Begriff Himmelreich bleiben. Wir finden den Predigttext im Matthäus-Evangelium Kapitel 13, die Verse 44 bis 46. Matthäus 13, die Verse 44 bis 66. 46, Entschuldigung, ja. Da lesen wir Folgendes. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte diesen Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Nun, wir kennen sicherlich alle die Werbeprospekte von Aldi und Lidl. Und da gibt es bekanntlich alles zum Niedrigpreis. Und der günstige Preis zieht natürlich die Kunden an und motiviert sie, den Einkaufswagen richtig vollzuladen. Und manchmal kauft man das ein oder andere auch mehr, weil es gerade im Angebot ist. Die Lederhandtasche in einem Sonderangebot bei Lidl zum Beispiel ist aus Fernost importiert, vielleicht sogar auch von Kinderhänden gefertigt und kostet nur etwas weniger vielleicht als 30 Euro. Die Familienmutter mit drei Kindern hat sich so etwas schon immer gewünscht und folglich, wenn sie es kann, legt sie die Tasche in den Einkaufswagen. Doch es gibt auch teurere Häuser, wie etwa das KDW in Berlin. Dort kostet eine ähnliche Lederhandtasche um die 300 Euro, also in etwa das Zehnfache. Sie ist nicht größer und auch nicht zehnmal besser als die aus Fernost importierte. Sie ist aber von einem renommierten Designer und hat eine Marke, die Geld kostet. Natürlich ist sie auch noch made in Germany. Man darf davon ausgehen, dass die Tasche länger hält als die billigere. Die Frage also, was man sich alles leisten kann oder nicht, beschäftigt uns jeden Tag aufs Neue. Wie viel Geld kann ich für dieses und jenes ausgeben? Was für ein Auto kann ich mir kaufen? Kann ich mir eine neue Wohnungseinrichtung kaufen? Und diese Liste könnte man endlos fortsetzen. Das Geld im Portemonnaie oder auf unserem Bankkonto erlaubt in der Regel keine großen Sprünge. Umso schillernder erscheint der Luxus, den sich einige Menschen in unserer Gesellschaft leisten können. Unter der Perspektive, was man sich alles leisten kann, sind auch die beiden Gleichnisse heute Morgen zu verstehen, die Jesus erzählt hat, um die es uns heute zu tun gehen soll. Unser Herr Jesus will mit diesen Gleichnissen das Himmelreich erklären. Und diese beiden Gleichnisse sollen in der Reihe der sieben Gleichnisse von dem hohen Wert der verborgenen Art des himmlischen Besitzers berichten. Bei den Bildern ist das Himmelreich der Gegenstand und es geht um einen Vorgang, der die Herrschaft Gottes darstellt. Dieser Vorgang ist in beiden Gleichnissen im Prinzip gleich. Menschen geben etwas auf, um des Himmelsreichs willen, und darin zeigt sich dann das Reich Gottes. Schauen wir uns zunächst die beiden Gleichnisse mal genauer an. Fangen wir an mit dem Schatz im Acker. Es ist ja nicht ungewöhnlich, dass man etwas vergräbt, um es vor Diebstahl oder den neidischen Blicken anderer Menschen zu schützen. So war es zumindest früher. Heute hat man vielleicht ein Tresor oder ein Bankschließfach oder sonstige Dinge, wo man sie schützend hinstellen kann. Aber auf diese Weise haben einige Menschen, die am Ende des Zweiten Weltkrieges im deutschen Osten die Rote Armee vorrücken sahen, ihr Familiensilber, vielleicht auch ihr Porzellangeschirr in Kisten verpackt und vergraben, weil sie es auf der erwarteten Flucht nicht alles mitnehmen konnten. Auf diese Weise wurde schon zur Zeit Jeremias im Alten Testament Nahrungsmittel verborgen. Wohl zur Zeit, auch zur Zeit Jesu, wurden Goldmünzen vergraben, damit sie nicht Dieben in die Hände fielen. Denn unser Herr Jesus hat es ja in der Bergpredigt gesagt, dass die Diebe nachgraben und stehlen. Ob der Mensch hier heute Morgen in unserem Gleichnis vom Acker zu diesem gehörte, wird uns nicht von der Heiligen Schrift überliefert. Offenbar zufällig findet er auf einem Acker vergraben einen Schatz, der viel mehr an Wert hat als der ganze Acker insgesamt. Und es lässt vermuten, dass der Schatz so umfangreich war, dass es aufgefallen wäre, wenn er ihn ausgegraben hätte und weggetragen hätte. Dann hätte man ihn des Diebstahls auch bezichtigen können. Also schaufelte er das Loch wieder zu und gibt alles daran, diesen Acker zu kaufen. Wie wir uns vorstellen können, war seine Freude über diesen entdeckten Schatz sehr groß und dass er kein Opfer scheute, um an ihn heranzukommen. Denn er weiß, wenn ich diesen Acker habe, dann habe ich den Schatz. Und der Schatz aber übersteigt alles Erdendenkliche an Reichtum und Wohlstand. Was tat er? Nun, er verkaufte alles, was er sich im Laufe der Jahre angeschafft hatte. Sein Haus, seine Habseligkeiten, sein Vieh im Stall. Und es fiel ihm nicht schwer, sich von ihnen zu trennen, denn er weiß, wenn ich erst einmal den Acker und damit den dort vergrabenen Schatz mein eigen nennen kann, dann bin ich wirklich reich. Von daher ist es für ihn kein Leiden und kein Opfer, die anderen Sachen abzugeben für den Acker. Im Gegenteil, im Blick auf den künftigen Reichtum ist der Verkauf ein Schritt näher zu dem großen Geschäft. Und keinen Seufzer gibt er von sich, wenn er sich all dieser eben genannten Dinge entledigt. Und keine Träne vergießt er. Und schließlich erreicht er sein Ziel, er kauft den Acker und ist damit Eigentümer des großen Schatzes, der dort verborgen ist. Im zweiten Gleichnis, welches wir uns heute Morgen anschauen wollen, wird uns von einem Kaufmann berichtet, der gute Perlen suchte und völlig unerwartet eine kostbare Perle fand. Und das ist auch der gravierende Unterschied zwischen den beiden Gleichnissen. Der eine fand den Schatz und der andere suchte nach ihm. Und wie wir uns vorstellen können, ein guter Kaufmann hat ja ein Gespür dafür, wo es gute Geschäfte zu machen gibt. Und der Kaufmann im Gleichnis handelte mit Perlen und so war die Suche nach besonders wertvollen Perlen sein tägliches Geschäft. Sein Auge ist geschult. Er kann gute Perlen von schlechten unterscheiden. Nun begibt es sich, dass er bei seiner Suche eine Perle findet, die höchsten Qualitätsansprüchen genügt. Größe, Gewicht, Form, Härte und auch Farbe, alles exzellent. Die Perle ist ein Vermögen wert. Und keine Frage für ihn, diese Perle muss ich haben. Doch auch hier gibt es ein Problem. Er hat bei Weitem nicht so viel Geld, um die Perle bezahlen zu können. Deshalb macht auch er sich daran, seinen gesamten Besitz zu verkaufen, nur um diese eine kostbare Perle kaufen zu können. Und es passierte das Gleiche wie beim ersten Gleichnis, was wir gehört haben vom Acker. Er versilberte alles, was er hatte, um die eine Perle kaufen zu können. Nichts von alledem, was er bis dahin für wertvoll erachtet hat, behält er für sich zurück. Dazu ein Beispiel. Es wurde einmal berichtet, dass eine Dame, die infolge ihres vergnügungssüchtigen Lebens ihre Gesundheit eingebüßt hatte. Sie lag auf dem Krankenbett und schmachtete nach den gesellschaftlichen Vergnügungen, die sie jetzt entbehren musste. Eines Tages bat sie ihre Pflegerin, doch ihr Juwelenkästchen zu holen. Sie wollte sich beim Anblick ihrer Juwelen an die mannigfachen Festlichkeiten erinnern, bei denen sie diese Schmucksachen zur Bewunderung so vieler getragen hatte. Als die Pflegerin das Kästchen brachte, sagte die Dame zu ihr, sie würden gewiss froh sein, wenn sie einige von diesen besäßen. Ach nein, war deren Antwort. Ich habe viel schönere Juwelen. Aber wie kann das sein? Fragte die Kranke, erstaunt. Meine Juwelen sind doch die feinsten im Land. Wo sind denn ihre? Die tragen sie doch nie. Die Pflegerin zeigte daraufhin der kranken Dame ihre Bibel und sagte, meine Juwelen sind hier in diesem Buch. Sie öffnete dann ihre Bibel und las die Stelle aus Philipper 4, Vers 11. Ich habe gelernt, bei welchen ich bin, mir genügen zu lassen. Sie erzählte darauf von ihrem Schatz im Himmel, wie ihr himmlischer Vater für sie sorgte und welch ein Frieden und welch ein Glück sie in ihm habe. Das Herz der alten Dame war bewegt und sie begann zu fühlen, dass auch sie eines Heilands bedurfte. Und sie fand auch bald Ruhe, Frieden und Freude im Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den sie als ihren persönlichen Heiland annahm. Denn wer ihn findet, unseren Herrn Jesus, der findet die köstliche Perle, die so wertvoll ist. Nun, kommen wir zu der Frage, was will unser Herr Jesus mit diesen Gleichnissen sagen? Wie der Schatz im Acker vergraben ist und vielen verborgen bleibt, genauso rennen Millionen von Menschen an dem Acker vorbei, der das Himmelreich birgt. Wie war unser Heiland doch Tag für Tag mitten unter seinem Volk gewandelt zu seinen Erdzeiten? Aber sie sahen den nicht, in dem das Himmelreich selbst gekommen war. Denn mit diesem Reich kehrte Gottes allmächtige Gnade bei uns ein. Der Kaufmann, der nach der guten Perlen suchte und eine kostbar fand, sagt uns, dass wir Gott mit allem Ernst suchen müssen und ihn mit ganzer Treue festhalten müssen. Denn sonst werden wir nicht teilhaben am Himmelreich. Und wem die Sache Gottes nicht jedes Opfer wert ist, der wird die Kostbarkeit der Perle nie begreifen. Denken wir an Paulus, an Matthäus, die alles dahingegeben haben, als sie den Reichtum unseres Herrn erkannten. Er ist die Perle, in der alle Herrlichkeit des Vaters verborgen ist. Auf eines, ihr Lieben, müssen wir natürlich hier Acht haben. Jesus sagt uns mit diesen beiden Gleichnissen nicht, wenn ihr am Himmelreich teilhaben wollt, dann müsst ihr erst alles verkaufen, was ihr habt. Er stellt vielmehr fest, dass die beiden, die fündig geworden waren, alles verkauften, was sie hatten, um den kostbaren Schatz erwerben zu können. Und deswegen können wir auch darum nicht sagen, wenn du Anteil am Himmelreich haben willst, dann musst du alles, was du hast, verkaufen, und das Geld für die Sache Gottes geben. Es geht doch unserem Herrn nicht darum, dass wir uns arm machen, um uns das Himmelreich zu erkaufen. Wir können uns Jesus Christus nicht künstlich teurer machen. Wie teuer er uns wirklich ist, erschließt sich uns zunächst darin, dass wir ihn erkennen und verstehen, was wir ihn haben. Und dabei geht es um nichts anderes als um das Himmelreich. Matthäus, der uns dieses Gleichnis hier berichtet, gebraucht den Namen Gottes nicht und sagt deswegen nicht Reich Gottes, sondern das Himmelreich. Aber beide Begriffe bezeichnen im Grundtext ein und dasselbe. Und somit ist der Begriff Himmelreich ein umfassender Begriff für alles das, was Gott den Menschen an Heil zugedacht hat. Das beinhaltet den Sieg über das Böse, die Versöhnung mit Gott, die Versorgung und Bewahrung seines Volkes, die Zueignung des Heils hier in diesem Leben und auch den Anspruch auf das ewige Leben. Doch das Himmelreich ist nicht einfach die unsichtbare Herrschaft Gottes vom Himmel herab. Man kann es auch nicht einfach reduzieren, indem man sagt, Gott ist gegenwärtig, er ist bei einem jeden von uns. Und noch weniger kann man es darauf reduzieren, dass man sagt, ich fühle mich Gott so nah. Denn dann wäre es nur ein menschliches Gefühl. Gott baut sein Reich alleine in seinem Sohn Jesus Christus. Und deswegen konnte schon Johannes der Täufer sagen, wie er das Kommen Jesu in diese Welt ankündigte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Matthäus 3, Vers 2. Was in Jesus sichtbar wird, ist für ein Reich schon sehr seltsam. Wenn man das Wort Reich hört, denkt man normalerweise an einen König, der auf einem Thron sitzt, Gesetze erlässt und Befehle gibt, und die Untertanen müssen ihm gehorchen. Doch das ist im Himmelreich gänzlich anders. Schon die Art, wie Jesus zum König wird, ist einzigartig. Er wird König, indem er sich zum Knecht der Menschen macht, unsere Sünden trägt, sein Leben für uns gibt und uns mit Gott versöhnt. Deshalb hat Gott ihn erhöht und zum König gemacht, dem das ganze Universum zu Füßen liegen muss. In seinem Reich geht es nicht in erster Linie um ein gelingendes Leben in dieser Welt. Nein, es besteht auch nicht in einem irdischen Staatswesen und sozialer Gerechtigkeit. Wir dürfen aber wissen, dass seine Herrschaft uns zum ewigen Leben führt in der neuen Schöpfung. Und wie wir wissen, ist das Himmelreich in dieser Welt nicht auf den ersten Blick sichtbar. Da ist nichts, womit man in dieser Welt Aufsehen erregen könnte. Keine mächtige Armee, keine Polizei, die für Recht und Ordnung sorgt. Man kann das Himmelreich auch nicht repräsentieren mit prunkvollen Kathedralen, aufgeblähten Kirchenverwaltungen, kirchlichen Hierarchien oder schlussendlich einem Menschen, den man Papst nennt, ihm Unfehlbarkeit zuschreibt und den man schlussendlich doch beerdigen muss. Christus ist im Himmel und regiert von dort aus über seine Gemeinde. Auch wenn die Gemeinde hier auf Erden sichtbare Strukturen hat, dass sie vielleicht eine Körperschaft ist, dass es Pastoren als Leiter gibt, dass sie sich versammelt, so wie wir heute Morgen hier, und Gottes Wort hört, Taufe und Abendmahl reicht, einfangen kann man das Himmelreich mit diesen Dingen alleine nicht. Man kann es auch nicht mit menschlichen Institutionen gleichsetzen. Denn wenn das so wäre, dann bräuchte man nur Mitglied in einer entsprechenden Körperschaft zu werden und schon hätte man Anteil am Himmelreich. Aber ihr Lieben, so geht's nicht. Gewiss, dieses Reich umfasst auch sichtbare Dinge. Wenn sich eine Gemeinde unter Gottes Wort versammelt und ihn recht anbetet, dann wird es sichtbar, auch nach außen hin. Sichtbar wird es auch, wenn Menschen hier in dieser Welt im Glauben leben, wenn sie, wie in unserem Gleichnis, alles daran setzen, um an Christus und seiner Herrschaft teilzuhaben. Und wenn sie im Zeichen seiner Herrschaft leben und ihren Nächsten in Liebe dienen. Doch das ändert nichts an der Tatsache, dass das, was wirklich von Wert ist, unsichtbar ist. Der Schatz im Acker war verborgen und die kostbare Perle war nach außen hin eine von vielen. Und so mag auch unser Herr Jesus Christus wie ein Religionsstifter unter vielen anderen Menschen erscheinen. Und doch, wie wir wissen, sagt die Bibel etwas anderes über ihn aus. Denn das Himmelreich ist Gottes Gabe. Dass ein Mensch genauer hinsieht und den Schatz findet, mit anderen Worten, dass ein Mensch Jesus Christus erkennt, ist allein Gottes Gabe. Und auch darin zeigt sich das Himmelreich. Denn er bestimmt, wem er es gibt, Christus zu erkennen und zum lebendigen Glauben zu kommen. Der natürliche Mensch kann Jesus nicht suchen, weil er gar nicht weiß, was und wo er suchen sollte. Denn er ist ja von Natur aus blind für Gott und sein Heil. Und wenn er etwas suchen wollte, er könnte nichts finden, wenn Gott ihm nicht durch seine Gnade und Barmherzigkeit die Augen öffnen würde für seine Sündhaftigkeit, so dass er das Evangelium versteht und so zu seinem Sohn gezogen wird. Der ungläubige Mensch, der natürliche Mensch, der in dem Herrschaftsbereich des Satans noch steht, kann sich nicht aus eigener Initiative heraus erretten. Und wenn ein Mensch Christus erkannt hat, freut er sich an ihm wie der Mann, der den Schatz im Acker fand. Es hängt so sehr an Christus, dass er im gegebenen Fall bereit ist, dafür einen hohen Preis zu bezahlen. Und unter dieser Vorgabe kann man auch davon sprechen, dass er sich das Himmelsreich leistet. Er gibt viel dafür her, weil er von seinem Wert überzeugt ist. Und gerade das möchte ja das Gleichnis deutlich machen. Und von daher sollte uns das Himmelreich mehr wert sein als alles andere. Aber es ergibt sich auch die Frage, warum aber ist es manchmal notwendig, einen hohen Preis für den Glauben an den Herrn Jesus Christus zu bezahlen? Nun, der Grund ist folgender. Indem wir an unserem Herrn hängen, stehen wir automatisch im Gegensatz zu den Wertvorstellungen dieser gefallenen Welt. Auch dürfen wir die Welt nicht verachten, denn sie ist ja Gottes Schöpfung. Das ist klar. Aber die in Sünde gefallene Menschheit denkt und handelt gegen Gott. Und hat darum andere Wertvorstellungen wie wir. Und deshalb kommt es immer wieder zu Konflikten, in denen wir oft einen hohen Preis bezahlen müssen. Der Apostel Paulus sagt dazu im Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 7, Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Der Apostel Paulus hatte vor dem ganz andere Wertvorstellungen. Er war Pharisäer und glaubte, sein Verhältnis zu Gott mit seinen religiösen Werken regeln zu können. Er dachte, indem ich das Gesetz halte und die Forderung Gottes vom Sinai erfülle, bin ich vor ihm gerecht. Das war sein Lebensinhalt, dafür kämpfte er und dafür war er bereit, Andersdenkende zu verfolgen und auch zu töten. Sein persönlicher Einsatz für Gott ging ihm über alles, bis Gott es ihm in seiner Gnade gab, Jesus Christus zu erkennen. Da wurde aus dem Verfolger der Gemeinde ein Prediger des Evangeliums. Und dann wurde ihm Christus so wertvoll, dass er die leiblichen und seelischen Strapazen des Apostelamtes auf sich nahm, einschließlich der sein Leben bedrohenden Feindschaft seiner früheren Gesinnungsgenossen, den Pharisäern. Und für unseren Herrn Jesus Christus zu leiden, war wohl schmerzlich, aber er tat es trotzdem, weil er wusste, das ist der von Gott bestimmte Weg für mich unter seiner Herrschaft. Und nur auf diesem Wege gewinne ich Menschen für Christus durch die Verkündigung des Evangeliums. Und unser Herr Jesus Christus hatte Ähnliches vor Augen, wenn er in Matthäus 19 sagt, und wer Häuser oder Brüder oder Schwester oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt, um meines Namens willen, der wird's hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. Weil das Himmelreich einen so überaus hohen Wert hat, ergibt sich daraus die Konsequenz für uns, nicht nach irdischem Reichtum zu trachten. Reichtum kann uns wohl zufallen und wir mögen ihn auch gebrauchen. Aber er darf nicht unser Lebensinhalt sein und wir dürfen nicht unser Herz daran hängen. Unser Herz muss alleine im Evangelium von Jesus Christus gebunden sein. Nun, was heißt das alles jetzt nun für uns, das Gehörte? Die Gottesherrschaft zeigt sich immer wieder neu darin, dass wir sie haben wollen. Und wenn es darauf ankommt, müssen wir alles andere loslassen. Wir leben noch in einer Gesellschaft, in der wir nicht aktiv verfolgt werden. Wir müssen für unser Leben als Gotteskinder nicht unsere Freiheit oder unser Leben riskieren, so wie das unter kommunistisch regierten Ländern und in der islamischen Welt häufig der Fall ist. Und darum wird sich der Preis der Gottesherrschaft bei uns anders bemessen. Wir leben in einer Welt, gerade hier in Deutschland, in der allen alles gleichgültig ist. Nichts ist von Wert, nichts lohnt sich wirklich. Vor allem in Religionen begegnet man gerne mit einer sogenannten aufgeklärten Skepsis. Was dagegen zählt, ist aber die gesellschaftliche Anerkennung. Und die gewinnt man nur durch sogenannte Statussymbole, Geld, Macht und Anpassung an diese Welt. Darum soll es so sein, dass wir uns solchen Dingen verweigern, wenn es darauf ankommt. Und dazu will ich einige Beispiele nennen. Der eine könnte eine blendende Karriere machen und reich werden. Aber weil er sowohl als auch seine Gemeinde erkannt haben, dass er das Evangelium verstanden hat und die Gabe hat, es zu verkündigen, wird Pastor. Als Pastor bezieht er wohl sein Gehalt, aber das macht ihn nicht reich und seine Arbeit beinhaltet, dass er sich mit den Sünden und Problemen der Menschen in seiner Gemeinde beschäftigt. Und sie hilft, dass Menschen ewiges Leben finden und so auch einem Himmelreich Anteil bekommen. Wohlgemerkt, schon das ist ein Anzeichen der Herrschaft Christi, dass ein Mensch um des Evangeliums willen auf eine sogenannte Karriere verzichtet oder auf sein Reichtum. Oder eine Frau fragt nach der Herrschaft Gottes in ihrer Familie und zieht es vor, ihrer Berufung als Mutter zu entsprechen und ihre Kinder christlich zu erziehen, anstatt sie in einem staatlichen Kindergarten zu geben. Zum Dritten, wenn in den Großkirchen Gottes Wort nicht mehr zu hören ist und das Himmelreich in ihnen nicht mehr zu finden ist, dann wird man es woanders suchen müssen. In kleinen Gemeinden oder Hauskreisen, mit einer schriftgemäßen Predigt und der Gemeinschaft mit anderen Glaubensgeschwistern. Christen sind somit in den Großkirchen herausgefordert, sich hier neu Gedanken zu machen, was es ihnen wert ist, das Himmelreich im sonntäglichen Gottesdienst wieder zu haben. Die Gottesherrschaft zeigt sich doch gerade darin, dass der Wert des Himmelreiches und seiner Heilsgüter Menschen motiviert, alles andere hinten anzustellen. Gerade in unserer Gesellschaft, in der es keine Werte mehr gibt und alles gleichgültig ist, haben wir reichlich Gelegenheit, mit unserem Einsatz deutlich zu machen, dass es noch etwas gibt, das es sich lohnt, in der Nachfolge Jesu zu leben. Das Himmelreich, die Versammlung unter seiner Predigt, in der Gottes Wort recht verkündigt wird, der Glaube an Christus und der Dienst der Liebe am Nächsten. Wer dagegen der Meinung ist, Christus in kritischer Distanz oder gar in der besagten postmodernen Skepsis folgen zu können, der hat keinen Anteil am Himmelreich. Kommen wir zum Schluss und wollen wir uns auch darauf besinnen, dass unser Herr Jesus im Vater unser uns gelehrt hat zu beten, dein Reich komme. Diese Bitte ist Ausdruck des Glaubens, dass Gott selbst es uns gibt, dass wir an seinem Reich teilhaben und dass sein Wille bei uns geschieht. Im Bilde gesprochen heißt das, wir besitzen die kostbare Perle noch nicht. Wir besitzen sie erst in der neuen Schöpfung. Wir haben aber ein Anrecht darauf, indem wir unserem Herrn dienen, um sie zu gewinnen. Und dass wir sie gewinnen, das ist so gewiss, wie dass Gott nicht lügt. Da haben wir absolute Heilsgewissheit drin. Wer bewusst darum bittet, an Gottes Herrschaft teilzuhaben, weiß, dass er sie nicht hat und dass er sie sich auch nicht erkaufen kann. Sie ist immer eine Gabe Gottes aus reiner Gnade und Barmherzigkeit. Weil sie so kostbar ist, darum wollen wir nicht ablassen, darum zu bitten und alles beiseite zu legen, was uns daran hindert, sie zu gewinnen. Gottes Königsherrschaft ist jetzt noch im Verborgenen vorhanden und nur im Glauben fassbar. Im gegenwärtigen Zeitalter, in dem wir leben, ist die Gottesherrschaft innerlich, aber in unseren Herzen. Und wird mit der Wiederkunft unseres Herrn Jesus die Aufrichtung des Reiches in Kraft und Herrlichkeit bewirken. Und dabei ist noch Folgendes zu unterscheiden. Zwei Punkte möchte ich da nennen. Das kommende Reich wird zunächst ein irdisches sein und 1000 Jahre dauern. In diesem irdischen Reich auf einer verklärten Erde werden eine Menge prophetischer Verheißungen in Erfüllung gehen. Auch wird sich darin Israels Berufung erfüllen. In dem Gericht, das Jesus bei seiner Wiederkunft, wenn er seine Herrschaft antritt, abhalten wird, entscheidet er, wer würdig ist, das Reich zu erben. Dann wird es soweit sein, dass vom Himmel feierlich verkündigt wird, wie es in den Offenbarungen des Johannes in Kapitel 11, Vers 15 heißt, es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der zweite Punkt. Dieses irdische Reich Christi muss nun jedoch unterschieden werden von einer letzten Vollendung aller Dinge, wenn Christus seine Königsherrschaft in die Hände des Vaters zurücklegen und alle Mächte vernichtet haben wird. Erst dann wird das Himmelreich seine Vollendung gefunden haben, wenn alle Feinde Gottes überwunden sind und als letzter auch der Tod. Dann hat unser Herr Jesus seine Herrscheraufgabe erfüllt. Dann wird Gott in der Herrlichkeit mitten unter seinen Kindern wohnen, so wie es in Offenbarungen 21 steht. Lasst uns darauf achten, wenn wir das Vater unser beten, dass wir mit der zweiten Bitte in diesem Gebet, dein Reich komme, nichts anderes sagen als, führe deine Königsherrschaft herbei. Und das bedeutet nichts anderes, hilf uns, dass du uns fort und fort als König und Herr regieren mögest. Amen.